Herzlich willkommen zu Blom & Pfeffer. Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir reden heute unter anderem über die Millionen Menschen, die Teilzeit arbeiten und ob sie eigentlich im Sozialstaat Trittbrettfahrer sind, die letztlich Abgaben schnorren von denen, die den ganzen Tag lang arbeiten und wie man diesen Sozialstaat vielleicht besser trimmen könnte, vielleicht sogar mit noch mehr Schulden. Und natürlich reden wir über Donald Trump und die Frage, ob er vielleicht im Iran ausnahmsweise etwas Gutes tut, wenn er das Mullah-Regime zum Teufel jagt. Mein Name ist Nikolaus Blome und mit mir ist Clara Pfeffer.
Und wir diskutieren heute mit der Bundesvorsitzenden der Linken, Ines Schwertner, und dem Bundesvorsitzenden der Jungen Union, Johannes Winkel. Herzlich willkommen auch an Sie.
Hallo.
Ja, eine Stunde mehr arbeiten pro Woche, das sollte ja wohl mindestens möglich sein, findet auch Markus Söder. Also stimmt Ihnen wahrscheinlich zu, Herr Blome. Aber wir sind gespannt, was die Linke dazu sagt. Ines Schwertner, Ihr Aufschlag.
Der Wirtschaftsflügel der CDU will das Recht auf Teilzeit abschaffen und spricht abwertend von Lifestyle-Teilzeit. Was für eine Anmaßung. Das zeigt vor allem eins, wie wenig Ahnung die Union von der Lebensrealität der Menschen hat. Die allermeisten arbeiten nämlich nicht in Teilzeit, weil sie nicht mehr arbeiten wollen, sondern weil sie müssen. Weil sie Angehörige pflegen, weil sie sich um Kinder kümmern oder weil die körperliche Belastung ihres Jobs einfach zu groß ist. Wer wirklich will, dass Menschen mehr arbeiten, der muss die Bedingungen verbessern, Pflegeinfrastruktur ausbauen und für mehr Kita-Plätze sorgen. Und es gibt einen Lifestyle, den wir uns tatsächlich nicht mehr leisten können. Den der Superreichen. 800.000 Menschen leben in Deutschland allein von ihrem Vermögen, ohne auch nur einen einzigen Cent Vermögensteuer zu zahlen.
Ja, Sie haben in Ihrem Rant, in Ihrem Eingangsstatement, glaube ich, relativ viele Dinge durcheinander gebracht. Es ging ja dem Wirtschaftsflügel in dem Antrag überhaupt nicht darum, Menschen, die im Bereich der Pflege, im Bereich der Kindererziehung in Teilzeit sind, irgendwie zu diskreditieren oder auch nur anzusprechen, sondern generell um eine Debatte. Und ich glaube, die Debatte ist genauso notwendig wie überflüssig. Wie bekommen wir in Deutschland wieder mehr Menschen in Vollzeit? Da sind wir im internationalen Vergleich relativ weit hinten. Und insofern ist das eine notwendige Debatte, auch wenn der Begriff natürlich nicht gut gewählt ist. Aber trotzdem ist am Ende des Tages das Thema richtig und notwendig. Und wir müssen als Politik auch die richtigen Antworten finden und auch darüber diskutieren dürfen.
Also gleich ein Eingeständnis von Ihnen, dass der Begriff aber wirklich hanebüchen ist.
Ja, was heißt hanebüchen? Ich glaube, der Begriff hat der Debatte nichts genützt, aber darum geht es am Ende des Tages auch nicht. Es geht nicht um eine Überschrift, sondern es geht darum, was am Ende des Tages die Politik für Entscheidungen trifft.
Es geht um mehr Arbeit. Und wenn wir von mehr Arbeit, die wir offenkundig brauchen, mehr Arbeitsstunden oder mehr Arbeitenden, also wir fragen uns ja auch, wo kommen jetzt die ganzen Facharbeiter her? Heißt ja auch, wir haben offenkundig Facharbeiterstundenmangel. Also bräuchten wir mehr Facharbeiterstunden, die geleistet werden müssen. Übrigens Ungelernte auch bei Kellnern, Köchen und ich weiß nicht was alles. Das heißt, mehr Arbeit muss ja sein. Und wo kommt die jetzt her? Das ist die Frage. Und nur zu sagen, Lifestyle ist das falsche Wort, gebe ich Ihnen recht. Das reicht aber nicht als Antwort, oder?
Naja, also erstmal muss man ja überlegen, wie kommt es bei den Menschen an, die tatsächlich jeden Tag schon sehr, sehr viel schuften und die seit mindestens der Corona-Pandemie erstens zu viel arbeiten und deren Löhne stagnieren seitdem. Also das sind einfach Leute.
Später, den Punkt haben
nein,
Sie.
Nein, nein, das ist gecheckt, alles, aber trotzdem,
aber um mal der,
ja, aber ich habe das Gefühl, die Union versteht nicht ganz, wie das bei den Leuten ankommt. Das hört ja nicht bei dem Lifestyle-Begriff auf, sondern Friedrich Merz sagt, wir müssen ein bisschen mehr arbeiten. Jetzt sagt Markus Söder auch eine Stunde mehr. Sei ja wohl möglich. Markus Söder sitzt seit über 20 Jahren im Landtag und war 5 Sitzungstage da von 23 und ist eigentlich Foodblogger. Also gerade er sollte wirklich aufhören, davon zu reden, nochmal eine Stunde mehr.
Er macht zumindest so eine gute Politik, dass Bayern den Großteil des Länderfinanzausgleichs zahlen kann, damit Leute
ja
in anderen
noch
Bundesländern, wo
dazu
die Linke
kommen wir
regiert,
gleich noch.
Schulden
es gibt
machen
allerdings Pflegekräfte, die arbeiten Doppelschichten und Menschen, die wirklich viel arbeiten, wie das bei den Leuten ankommt. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn man wirklich für Wirtschaftswachstum sorgen will, dann muss man an anderen Stellschrauben drehen und nicht nur an der Arbeitszeit, weil die Menschen sind schon krank und das Wirtschaftswachstum wird auch nicht besser, wenn die Leute kränker werden, sondern man muss investieren, viel mehr investieren, als wir das jetzt bereits tun, das kommt auch gleich noch. Man muss die Infrastruktur verbessern, die Kita-Plätze verbessern, die Betreuungsangebote verbessern und tatsächlich die Fachkräfte besser ausbilden und Menschen sofort in Arbeit bringen. Das ist doch das Problem am Fachkräftemangel. Da stimme ich ja total überein. Aber das hilft nicht, indem wir jedem sagen, ihr müsst eine Stunde länger arbeiten, sondern die Leute müssen besser ausgebildet werden und dazu befähigt werden, die Arbeit auch zu machen.
Naja, ich finde schon, man muss schon grundsätzlich, also Sie haben ganz viele Punkte gemacht, denen man wahrscheinlich vorbehaltlos zustimmen muss, aber man muss schon auch darüber sprechen, dass das Gesamtarbeitszeitvolumen in Deutschland zu gering ist. Also wir müssen volkswirtschaftlich uns auch auf die Zukunft vorbereiten, auf die Boomer-Generation, die in Rente geht bald. Das heißt, wir brauchen diese Arbeitsstunden. Nur ich finde es schon auch ziemlich, naja, Wohlfeil, dass die Union immer wieder mit diesem Faulheitsargument irgendwie kommt, statt darauf zu schauen, was wirklich wirken könnte. Und diese Reformen liegen seit Jahren auf dem Tisch. Ehegattensplitting abschaffen würde zum Beispiel sehr viele Arbeitsstunden hinzufügen. Wir können die Minijobs abschaffen. Da sprechen Institute von bis zu 500.000 Vollzeitjobs, die dadurch verdrängt werden. Es gibt diverse Möglichkeiten, Aufstocker sozusagen, da das zu verbessern, die Situation. Also es gibt so viele Möglichkeiten, aber stattdessen irgendwie die Bevölkerung zu beschimpfen und auf Faulheit zu gehen, die Strategie ist wirklich nicht erkenntlich.
Ja, deswegen macht sie auch keiner. Weder hat jemand von Faulheit gesprochen, noch beschimpft irgendjemand die Bevölkerung. Übrigens, meine Mutter selber als Altenpflegerin in Teilzeit gearbeitet, deswegen weiß ich auch, wie da die Realität ist. Also die Vorbehalte brauche ich da auch nicht von ihrer Seite. Aber dennoch brauchen wir eine Debatte, dass wir in Deutschland, wenn wir unseren Wohlstand auch nur annähernd halten wollen in den nächsten 10 bis 15 Jahren, jetzt wo die Boomer-Generation in Rente geht, viele wissen das glaube ich noch gar nicht, von den 20 Millionen Boomern sind noch nicht mal ein Viertel in Rente. So, also wir verlieren in den nächsten Jahren unfassbar viele Menschen im Arbeitsmarkt. Das sind alles gut qualifizierte Menschen, die gerade auf dem Zenit ihrer Karriere stehen. Und dafür kommen aufgrund des demografischen Wandels viel weniger nach. Also natürlich muss die Politik und natürlich muss auch eine Sozialpolitik, eine Arbeitsrechtspolitik Schritte einleiten, die es ermöglicht, dass wir in Deutschland wieder mehr arbeiten. So ehrlich muss man sagen.
Aber den Punkt hatten wir doch jetzt schon durch. Die Frage ist ja, wie? Naja, wie kriegen wir mehr Arbeitsstunden?
Am Ende mehr Beitragszahler, glaube ich, oder mehr Stunden, auf die Beiträge gezahlt werden, weil sie sonst den Sozialstaat nicht mehr finanzieren können. Denn das ist ja die eigentliche Debatte, die ich zumindest die viel wichtigere oder größere wäre. Wie finanzieren wir diesen Sozialstaat? Es gibt eine Sozialstaatsreformkommission unter der Anleitung der Arbeitsministerin und die hat ganz viel Prozessoptimierung vorgeschlagen und Digitalisierung und Vereinfachung und leichteren Zugang. Alles gut und schön, nur über eins haben die nicht geredet. Was können wir uns eigentlich noch leisten? Wie viel wollen wir uns eigentlich noch leisten?
Also wir können uns den Sozialstaat leisten und wir sollten ihn uns auch leisten. Das ist hart erkämpft
aber
worden
er wird
und ich
immer
glaube, er
größer,
trägt auch.
Das ist schon klar, ne?
Das stimmt tatsächlich nicht. Wer vielleicht mit den nominalen Zahlen rechnet, ja, aber Sie wissen, dass im Verhältnis zum Gesamthaushaltsvolumen, ich sitze ja im Haushaltsausschuss, ist der nicht exorbitant gestiegen. Also wir können ihn uns
der
leisten.
Ist schon gestiegen
er ist leistbar.
In den letzten Jahren.
Er ist nicht exorbitant gestiegen. Und wenn Sie einmal im Haushaltsausschuss mitreden würden, dann wüssten Sie das auch. Das heißt, ich bin sehr dafür, die Entbürokratisierung voranzutreiben und auch Leistungen zusammenzuführen. Ich meine, die Kindergrundsicherung war so ein Vorschlag, das alles zu vereinfachen, muss man einfach sagen.
Sollte allerdings 5.000 neue Beamten kosten.
Ja, aber wir haben auch sehr viele neue Beamtenstellen im Kanzleramt. Also wir können uns fragen, welche Stellen sind sinnvoller. Und ich würde nur sagen, ich habe Sorge davor bei dem Vorschlag von Bärbel Baas, dass wir alles jetzt angleichen an das Jobcenter. Wir wissen alle, wie das Jobcenter arbeitet, jetzt schon überfordert. Das heißt, diese Pauschalisierung, Vereinfachung sollte nicht dazu führen, dass es jetzt noch schlimmer wird für die Menschen, die darauf angewiesen sind. Der Sozialstaat sollte die Menschen schützen. Wir alle können darauf angewiesen sein, im nächsten Moment durch Krankheit oder etwas anderes auch mal zum Amt gehen zu müssen. Und dann sollten wir die Leute nicht gängeln. Ich kenne das in meiner Sozialsprechstunde, kommen viele Leute, die wirklich Angst haben, zum Amt zu gehen. Die sind eigentlich berechtigt. Die sind wohngeldberechtigt oder die sind berechtigt für den Kinderzuschlag. Dass das vereinfacht wird, ist super. So wie die Jobcenter gerade laufen, ist es nicht die Realität. Und deswegen sollten wir darauf achten, dass die Menschen, die wirklich das Recht wahrnehmen wollen, das auch können.
Aber also ich finde, es ist nicht zu viel verlangt, wenn man sozialleistungsberechtigt ist, auch einen Antrag zu stellen. Man sollte den Sozialstaat meiner Meinung nach in Deutschland auch wieder viel stärker aus der Perspektive derer sehen, die ihn finanzieren. Einmal über Steuern logischerweise, aber natürlich auch über Beiträge, die in den letzten Jahren ziemlich gestiegen sind. Und die, wir waren gerade beim Thema Demografie, in den nächsten Jahren noch viel mehr steigen werden. Also man muss auch mal wieder den Sozialstaat aus der Perspektive der Arbeitnehmer und der Betriebe sehen, weil die finanzieren ja am Ende des Tages den
Sozialstaat.
Genau, deswegen
zahlen sie doch höhere Löhne, dann können sie nämlich auch die höhere Beiträge zahlen. Also
ja,
das
höhere
ist doch
Löhne, so einfach.
Wenn Sie Politik im Sinne
so einfach,
der arbeitenden Menschen machen
würden.
Ich wäre
gerne bei der Linken, dann könnte ich immer sagen, die Unternehmen sollen höhere Löhne bezahlen. So einfach ist es dann leider doch nicht.
Aber Frau Schwender, die spannende Frage ist doch eigentlich, ob Sie bereit wären, die echten Reformen, für die es ja eine Zweidrittelmehrheit bräuchte im Bundestag, mitzutragen. Also wenn wir uns diese Empfehlungen anschauen, sagen ja viele, da steckt viel drin. Auch Sie haben gerade
definitiv
gesagt,
wir sind ja dafür, dass es mehr Beitragszahler gibt. Also wenn endlich alle in die Rentenkasse einzahlen würden, dann gäbe es auch mehr Beitragszahler, damit die Rentenkassen auch voll werden. Wenn wir Abgeordnete endlich in die Rentenkasse einzahlen würden, hätten wir deutlich weniger Probleme.
Es gibt viele Vereinfachungen im Sozialstaat, die jetzt vorgeschlagen wurden. Da braucht es tatsächlich eine Verfassungsänderung für. Und die Frage war wirklich, ob Sie da mitmachen, also ob Sie dieser Regierung über die Hürde helfen, wenigstens bei der Vereinfachung.
Also bei jeder Vereinfachung und Verbesserung für die Menschen sind wir dabei. Wenn wir sehen, es wird alles einfach in ein Amt gesteckt, was die Lage der Menschen verschlechtert, dann machen wir dabei nicht mit. Das heißt, wir werden uns das Gesetz ganz genau angucken, wenn es kommt. Das haben wir bis jetzt immer gemacht, beim Rentenpaket auch. Wir gucken uns das an. Und wenn es die Lage der Menschen im Land verbessert, dann können wir zustimmen. Und wenn nicht, dann können wir das nicht mittragen.
Ich will vielleicht nur einen Satz zu der Sozialstaatskommission sagen. Da wurden ja die Ergebnisse vorgestellt, auch teilweise gelobt. Kann man noch machen, sind auch gute Vorschläge drin. Manche Sachen werden effizienter gestaltet. Wenn das so klappt, jedenfalls, dann ist das ja erstmal begrüßenswert. Nur, es lenkt, glaube ich, ein Stück weit von der eigentlichen Debatte ab, die wir in Deutschland am Ende des Tages führen müssen. Und das ist, ob wir nicht nur den Zugang in den Sozialstaat vereinfachen, digitalisieren und erleichtern. Das ist die eine Sache. Da kann man auch schon unterschiedlicher Meinung sein, ehrlich gesagt. Aber die wirklich relevante Debatte in Deutschland, gerade vor dem Gesichtspunkt der Demografie, ist die Frage des Umfangs des Sozialstaats. Und da muss man auch mutig diskutieren können. Ich hoffe, dass das der Rentenkommission beispielsweise gelingt, aber noch viel mehr als der Kommission uns dann im Bundestag. Und ich hoffe, dass die Politik den Mut aufbringt zu sagen, angesichts der demografischen Herausforderungen können wir uns diesen Umfang auf Dauer nicht mehr leisten.
Aber es ist Ihnen schon klar, dass dieser Umfang jetzt erst noch mal größer werden wird. Wenn Sie den Zugang vereinfachen und all die Leute kommen, die einen Anspruch ja haben, die bislang aber nicht kommen und jetzt aber kommen können, weil es leichter geworden ist, dann wird der Spaß teurer.
Also Bärbel Baas geht davon aus, dass diese Reform 5 Milliarden sparen würde. Insofern, wie gesagt, wir schauen uns das an. Vereinfachung haben wir schon lange gefordert. Deswegen bin ich da erstmal, was das angeht, gespannt, was da auf uns zukommt. Aber ich kann Ihnen sagen, die größeren Einsparungen beim Haushalt, die wird es nicht am Sozialstaat geben können.
Nein, es ist keine Einsparung, es wird teurer werden.
Nein, es wird nicht teurer werden. Es wird tatsächlich dann Einsparungen geben.
Ich bin sehr gespannt, ob das wirklich die Einsparung bringt. Wenn das der Fall ist, umso besser. Aber auf der anderen Seite habe ich auch die Erfahrung gemacht, ich glaube dann daran, dass Ämter und Behörden zusammengelegt werden, wenn es dann auch wirklich soweit ist.
Ich glaube, an der Stelle müssen wir einen weiter. Und zwar ganz woanders hin, gebe ich zu Donald Trump und der Frage, was passiert als nächstes mit dem Iran? Wir wollen jetzt nicht groß geostrategisch darüber diskutieren, aber eine Frage dann eben doch, was tun wir eigentlich? Und was sagt Clara Pfeffer dazu?
Abwarten, Solidarität bekunden und hoffen, dass ausgerechnet Donald Trump den Iranern zu Hilfe eilt. Ernsthaft? Wie lange will Europa noch seine Außenpolitik an einen erratischen Möchtegern-Autokraten auslagern, der im eigenen Land auf Demonstrierende losgeht? Ja, die Revolutionsgarden stehen endlich auf der Terrorliste. Und trotzdem wollen wir Gesprächskanäle offen halten mit einem Regime, das seit Jahrzehnten foltert, erschießt, einsperrt. Zehntausende Menschen riskieren dort alles für die Freiheit. Und wir schaffen es nicht mal, echten wirtschaftlichen Druck aufzubauen oder Abschiebungen zu stoppen. Eine glaubwürdige Iran-Politik heißt, Botschafter ausweisen, Sanktionen durchsetzen, Elitenvermögen austrocknen und vor allem die Aufmerksamkeit hochhalten, so lange, bis dieses Regime Geschichte ist.
Ist das wirklich das Ziel? Also dann wäre es wirklich gut. Ich habe jetzt die ganze Liste von den tollen Vorschlägen gehört und die kennen wir ja ehrlich gesagt auch alle. Und die einen sind jetzt umgesetzt, die anderen werden vielleicht noch umgesetzt, ganz egal. Aber die Frage ist doch, soll Donald Trump dieses Regime versuchen, wirklich abzulösen? Also soll es noch einmal einen dann ja mutmaßlichen militärischen Eingriff geben in Richtung Regime Change? Und das, ich finde, ja. Also der Iran ohne das Mullah-Regime wäre ein besserer Iran für alle Beteiligten.
Nicht nur der Iran, glaube ich, sondern auch generell die gesamte Region. Und das strahlt ja bis nach Europa aus. Ich glaube, was man sich immer noch vergegenwärtigen muss, was wir uns hier gar nicht so vorstellen können, die Staatsraison dieser Regierung ist die Vernichtung des Staates Israels. Und das kann man sich ja eigentlich gar nicht so wirklich vorstellen, aber damit verbunden ist natürlich die Sorge vor einer nuklearen Eskalation, sobald das Regime auch die Bombe hat. Ich mache da keinen Zweifel dran, dass diese auch in irgendeiner Art und Weise drüber nachdenken wird, diese dann einzusetzen. Also von ganz vielen Standpunkten aus muss man sagen, wir brauchen im Iran eine grundlegend andere Regierung. Und wenn Donald Trump wirklich das zum Ziel hat, das frage ich mich mittlerweile so ein bisschen nach den Berichten vom Wochenende, könnte es auch eher auf irgendeine Art von Wirtschaftsdeal hinauslaufen. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Aber
sagen Sie das vielleicht für Ihre Kollegen von der Union, die immer noch Trump für einen verlässlichen Verhandlungspartner halten, zum Beispiel Herrn Spahn.
Ich kenne keinen, der Donald Trump da gerade aktuell an dieser Frage besonders lobt.
Jens Spahn sagt, man könnte ihm noch vertrauen.
Das habe ich in Bezug auf Iran so nicht vernommen. Aber wie auch immer, egal, wie sehr Sie Jens Spahn falsch zitieren.
Die Frage ist ja berechtigt. Sollen wir da mitmachen? Das war ja die Frage, die Clara Pfeffer völlig zu Recht.
Ja, also die Frage ist ehrlicherweise eine ganz andere. Wann kapiert Europa endlich mal, dass es vielleicht an der Zeit wäre, eine eigene Stärke aufzubauen, damit man sich nicht eben immer auf andere verlassen muss? Es bleibt uns ja gar nichts anderes übrig, uns international auf Donald Trump zu verlassen. Wir haben ja überhaupt nichts, womit wir argumentieren können.
Das natürlich, stimmt so nicht.
Ja, wir haben natürlich wirtschaftliche Stärke, aber am Ende des Tages muss man natürlich auch sehen, dass militärische Stärke dazukommen muss. Und
naja,
wir führen hier seit Jahren die Diskussion beispielsweise nur um die Wehrpflicht. Und statt da mal weiterzukommen, schicken wir seit Januar jetzt Fragebögen durch die Republik. Also ich glaube nicht, dass das Putin...
Ich glaube, Sie reden jetzt auch nicht über die Menschen. Also die Menschen in Iran bringt das jetzt gerade auch nichts, wenn wir jetzt über den Wehrdienst sprechen, sondern was man von der Bundesregierung erwarten würde, wenn hunderttausende Menschen wegen einer Wirtschaftskrise und gegen das Regime auf die Straße gehen, dass sich die Bundesregierung eindeutig solidarisch an diese Seite der Protestierenden
schützt
und nicht Menschen noch in den Iran abschieben will.
Gut, dass das der Kanzler
gemacht hat. Nein, das hat der Kanzler nicht gemacht. Die Bundesregierung war viel zu leise, was die Proteste im Iran angeht. Und ich finde das dann wirklich Wohlfall zu sagen, wir warten auf eine Intervention der USA. Der Kanzler hat sogar gesagt, es muss jemand die Drecksarbeit machen im Iran. Was ist das wiederum?
Sie vertauschen das nicht.
Ist das ja der Gedanke, dass man durch eine militärische Intervention jetzt das Regime stürzt.
Ja, aber Sie sind ja erst fast von alleine drauf gekommen. Das ist ja gut. Also Sie haben gesagt, dass man sich eben darauf verlässt, dass die USA das oder jenes machen.
Und was macht denn Europa gerade? Was macht die Bundesregierung gerade, um die Protestierenden zu
unterstützen? Das ist doch der entscheidende Punkt. Wir müssen in Europa wieder in eine Lage kommen, wo wir auch militärisch wieder selber Druck ausüben können.
Aber
und da habe ich bisher die Linke
Sie wollen
noch nicht
dann,
ganz...
Sie wollen dann selbst
Herr Winkel,
intervenieren
ich glaube, es geht nicht nur um die militärische Stärke. Und das ist das Entscheidende. Ich finde, Europa lehnt sich so ein bisschen zurück und sagt, ach, wir können ja nichts machen, wir sind nicht stark genug.
Ja.
Dabei kaufen die Erben dieses Regimes nach wie vor Luxusimmobilien in Frankfurt, auf Mallorca, in London. Das heißt, es gibt wirklich viele Möglichkeiten, vor allem auch die Finanzströme trocken zu legen. Und Europa ziert sich, weil man doch irgendwie ein bisschen Geschäfte macht. Auch Deutschland macht nach wie vor Geschäfte mit dem Iran. Ungefähr 4,3 Milliarden ist immer noch das Handelsvolumen zwischen Europa und dem Iran. Das sind alles Dinge, da könnte man erstmal anfangen, weil eine militärische Intervention von außen hat zumindest in der historischen Vergangenheit selten dazu geführt, dass es den Menschen im Land besser geht. Und ich glaube, da sind wir uns einig, dass es eigentlich darum gehen sollte.
Kann man so oder so sehen?
Sie hinterher schon. Also,
naja,
wer kommt als nächstes? Dann kommt die Monarchie zurück und dann sind die Menschen frei. Ist das Ziel?
Das wird davon abhängen, wie die Monarchie sich dann verhält. Wenn die Monarchie sich so verhält, wie der Schah sich früher verhalten hat, dann hätten sie recht, dann wäre es wahrscheinlich vom Regen in die Traufe. Aber das ist ja gar nicht gesetzt.
Bei jedem Regime-Change, den die USA in den letzten Jahren im mittleren
Und wir sehen es ja jetzt auch schon. Jetzt wollen sie
der Regime-Change in Deutschland damals nach dem Zweiten Weltkrieg, der ist ganz gut geglückt, finde ich. Also insofern, es gibt also ganz gute Beispiele.
Wenn man in den Irak schaut oder nach Libyen, Syrien und so weiter, also es gibt diverse andere Beispiele, glaube ich, die auch die Menschen im Iran sehr genau im Blick haben und wo sie drauf schauen und sagen, ob es uns wirklich so viel besser geht. Und man muss auch aufpassen, dass es nicht sogar zu einem gegenteiligen Effekt wird, wie wir es ein bisschen nach dem 12-Tage-Krieg gesehen haben zwischen Israel und dem Iran, dass die Menschen sich doch wieder hinter dem Regime versammeln. Also man muss da, glaube ich, extrem vorsichtig sein.
Ob das so war, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das aktuelle Beispiel zeigt ja gerade, dass es nicht so war. Aber trotzdem gehören zu einer Hardpower Außenpolitik, nenne ich es jetzt einfach mal, schon zwei Dinge dazu. Auf der einen Seite natürlich eine wirtschaftliche Kraft. Die haben wir in Deutschland noch, würde ich mal sagen. Müssen wieder mehr dafür tun, dass sie wieder zurückbekommen. Wenn es da Punkte gibt, wo man auch aus Deutschland heraus den Iran noch stärker unter Druck setzen kann, sollten wir das machen. Unbedingt. Gar kein Dissens. Aber es gehört eben auch dazu, also wir in Deutschland haben so eine Angewohnheit, dass wir uns alle zusammen über Donald Trump beschweren, jeden Tag fünfmal, wie furchtbar das alles ist und ganz schrecklich, anstatt einfach mal anzufangen, selber die Dinge in die eigene Hand zu nehmen und selber eine vernünftige Aufrüstung wirklich hinzubekommen. Dazu gehören ganz viele verschiedene Teilaspekte, eine Wehrpflicht sicherlich dazu. Und dann können wir uns vielleicht alle weniger über Donald Trump aufregen.
Ich glaube, Sie verschieben die Debatte wirklich, weil das hat nichts gerade mit den Protesten im Iran zu tun, sondern Sie könnten jetzt schon die Kommunikationswege für die Protestierenden verbessern, für die Diaspora hier in Deutschland, der iranischen. Sie könnten jetzt schon die Vermögen einfrieren. Ich meine, das können Sie doch sofort machen. Und da trauen Sie sich nicht ran. Also Sie unterstützen die Menschen vor Ort gerade überhaupt nicht.
Ja, ich glaube schon, dass wir sie natürlich unterstützen müssen. Die Frage ist immer, wie weit geht das von außerhalb? Wenn wirtschaftlicher Druck noch stärker erzeugt werden kann, dann ist das gut. EU-Terrorliste ist so ein kleiner Punkt, vielleicht mehr symbolisch als mit einer großen Gestaltungskraft. Aber dennoch, glaube ich, brauchen wir am Ende des Tages schon auch in Europa wieder ein anderes Verhältnis zu auch militärischer Kraft.
Und wer die Verbindung übrigens gezogen hat, ist ja das Regime in Teheran selber, die jetzt die Bundeswehr auf ihre Terrorliste gesetzt haben. Also irgendwas hat es mit der Bundeswehr offenkundig doch zu tun und vielleicht auch mit der Stärkung der Bundeswehr, um eben, sagen wir mal so, im Konzert mit oder dann notfalls auch ohne Donald Trump Druck ausüben zu können, der über den wirtschaftlichen Druck hinausgeht, den es ja schon seit 10, 20 Jahren gibt und der dieses Regime nicht zu Fall gebracht hat, weil es sich natürlich gegen die Straße abschottet. Aber die Straße bringt dieses Regime offensichtlich nicht zu Fall. Es wird dann mit Maschinengewehren in die Menge geschossen und daraufhin ist erstmal zumindest vordergründig wieder Ruhe eingetreten. Gestern sagte eine Kollegin im Fernsehen, die Menschen trauen sich noch nicht einmal mehr zu weinen.
Klar, ja.
Und das heißt, der Druck, der dieses Regime zu Fall bringt, kommt von außen oder er kommt gar nicht. Und darum ist die Frage, was macht die Linke, was macht die CDU, was macht der Deutsche Bundestag und die Regierung, um diesen Druck von außen da reinzutreiben?
Aber ich sage ja, der wirtschaftliche Druck ist nicht ausgeschöpft worden. Aber der hat doch nichts genutzt bislang. Auch der politische Druck ist nicht ausgeschöpft
worden. Und das Frustrierende daran ist ja, dass es eben keine öffentlichen Aussagen darüber gibt. Wo ist denn der Bundeskanzler, der mal sagt, was denn die Linie Deutschlands ist? Also auch Worte sind ein Mittel der Macht in der Politik.
Er hat sich ja ganz klar dazu.
Er hat gesagt, das Regime wird bald zu Ende sein, aber er hat nicht gesagt, wie er eigentlich dazu beitragen möchte. Also ich finde,
wir haben ja
die
den
Menschen
ersten
werden
Schritt
alleine gelassen.
Mit der Terrorliste der Europäischen Union. Da müssen, glaube ich, noch weitere Schritte folgen, haben Sie recht. Aber dass der Bundeskanzler sich nicht eindeutig geäußert hätte, ist, glaube ich, keine Sache, die man so unterschreiben kann.
Dann lassen wir das an dieser Stelle ausnahmsweise mal so stehen. Wir kommen zu einem anderen Thema. Wir haben eben schon die wirtschaftliche Stärke Deutschlands, Sie haben gesagt, noch Stärke Deutschlands angesprochen. Und wir wollen jetzt sprechen über die Schuldenbremse und was sie eigentlich noch dazu beitragen kann, Johannes Winkel mit seinem Aufschlag.
Die Schuldenbremse zwingt Politiker dazu, das zu tun, was leider aus der Mode gekommen ist, Prioritäten zu setzen. Schulden machen ist einfach, aber führt mittelfristig in die Handlungsunfähigkeit des Staates. Wir dürfen nicht in der totalen Staatsverschuldung landen wie Frankreich. Gerade jetzt, wo die strukturellen Defizite immer sichtbarer werden, zeigt sich, wie dringend klare finanzpolitische Leitplanken gebraucht werden. Ohne verbindliche Grenzen würde die Politik versuchen, jedes neue Problem mit 9 Milliarden zuzuschütten. Und genau das hat uns in die aktuelle Lage geführt. Die Schuldenbremse sorgt dafür, dass endlich wieder zwischen Notwendigem und Wünschbarem unterschieden werden muss, bevor künftige Generationen die Zeche zahlen.
Ja, Sie haben vielleicht das Problem erkannt, dass wir eine andere Wirtschaftspolitik brauchen, aber wie immer zäumen Sie das vom komplett falsch auf, denn uns fehlt in Deutschland, uns fehlen massiv Investitionen. Konservativ gerechnet über 600 Milliarden brauchen wir an zusätzlichen Investitionen. Das ist eigentlich das, was auch die Jugend brauchen. Sie führen ja immer vor allem die jungen Menschen an, dass man ihnen die Zukunft verbauen würde. Mhm. Die Schuldenbremse ist in Wahrheit eine Investitionsbremse, weil sie verunmöglicht, dass wir in die Zukunft investieren, in die Infrastruktur, in die Bildung, in die Forschung, in all das, was wir brauchen in Deutschland eigentlich, um überhaupt wieder zukunftsfähig zu werden. Und das verbauen sie gerade. Die Schuldenbremse muss reformiert werden. Sie muss eigentlich sogar abgeschafft werden, aber wahrscheinlich kann sie nur reformiert werden, damit wieder die Kommunen handlungsfähig werden, die Länder handlungsfähig werden und damit wir wieder in unsere Zukunft investieren können. Und dass Sie jetzt nach dem Rentenpaket als nächstes auf die Schuldenbremse gehen, zeigt, dass Sie wirtschaftspolitisch wirklich überhaupt keinen Verstand haben.
Okay, vielen Dank dafür.
Ja, ich muss es leider so sagen. Also, ich weiß, es ist schlimm, wenn Sie das von der Linken zu hören,
ja,
aber das sagen wirklich Gewerkschaften,
Institute. Es ist wirklich schlimm, das von der Linken zu hören, weil da, wo Sie Regierungsverantwortung tragen, zeigen Sie ja, dass es nicht wirtschaftlich so gut läuft. Der wichtige Punkt ist ja, Sie haben ja gerade ganz viele Beispiele angeführt. Wir brauchen Neuverschuldung, damit wir investieren. Jetzt haben wir uns ganz massiv neu verschuldet und investieren es trotzdem nicht.
Das ist auf der einen Seite
das Problem von der Regierung, insbesondere von Lars Klingbeil natürlich. Aber auf der anderen Seite schon auch das Problem einer fehlenden Schuldenbremse, weil Politiker natürlich, und es gibt so eine blöde Angewohnheit von Politikern, dass sie allen alles versprechen. Und das Problem ist, wenn man alles dann auch noch finanzieren kann, oder beziehungsweise eigentlich nicht kann, weil das Geld nicht ausreicht, dann aber sagt, wir können es ja durch Schulden finanzieren, irgendeiner wird die schon irgendwann zurückzahlen, dann machen wir das, was Frankreich in den 10er Jahren gemacht hat. Frankreich hatte eine schwache wirtschaftliche Entwicklung und hat sich trotzdem exorbitant verschuldet, vor allen Dingen, um den ausufernden Sozialstaat zu bezahlen, statt Reformen zu machen. So, was ist das Ergebnis davon? Frankreich bekommt kaum noch einen vernünftigen Haushalt hin. Das Land ist de facto regierungsunfähig, nicht nur seit Monaten, sondern seit Jahren. Und ich glaube, wenn wir in Deutschland den gleichen Fehler machen, wenn wir die Entwicklung des Sozialstaats von der wirtschaftlichen Entwicklung entkoppeln und die Differenz einfach durch Schulden bezahlen, Dann laufen wir in den 30er Jahren.
Das ist genau, was wir nicht wollen. Also das, was jetzt passiert, ist, dass durch die Sondervermögen Haushaltslöcher gestopft werden. Das kritisieren wir auch jeden Tag, weil es kann nicht sein, dass wir Sondervermögen dafür benutzen, Haushaltslöcher zu stopfen. Vollkommen d'accord. Das ist aber das Problem der Bundesregierung. Allein die Sondervermögen für die Deutsche Bahn, und wir alle kennen den Zustand der Deutschen Bahn, schafft gerade, dass der Ist-Zustand erhalten werden kann. Das heißt, der schlechte Zustand, den wir haben, wird jetzt durch die Sondervermögen erhalten. Das heißt, der Rückstau aus den letzten Jahrzehnten ist so hoch, dass wir es als eines der fortschrittlichsten Länder, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, es nicht schaffen, dass die Bahn pünktlich kommt, dass die Schuldächer tropfen, dass die Jugend keine Zukunft hat, dass wir Straßen nicht saniert bekommen. Das schaffen wir nicht, weil wir nicht in unsere Infrastruktur investiert haben.
Aber liegt das wirklich am Geld?
Also ja, natürlich.
Moment. Also für viele dieser Aufgaben ist im Laufe der Jahre immer wieder Geld hingestellt worden. Ich komme nur bei den tropfenden Schuldächern drauf. Und das fließt dann einfach nicht ab. Entweder, weil es nicht schnell genug verplant wird, weil es dann nicht verbaut werden kann, weil die Preise einfach gestiegen sind. Und dann hat das Geld als solches erstmal nicht richtig was genutzt, weil das Biotop, in das sie das Geld schießen, das Problem, das sie versuchen zu lösen mit diesem Geld, sich dann quasi dem entzieht und sie gar nicht genug bauen können, weil zum Beispiel Bauarbeiter fehlen, weil sie nicht schnell genug einen Antrag für das Schuldach bekommen, etc. etc. Also manchmal frage ich mich, ob wirklich Schulden am Anfang der Problemlösung stehen müssen oder ob sie nicht erstmal gucken müssen, was ihnen wirklich wichtig ist und da anzufangen und dann zu schauen, ob sie dafür das Geld nicht auch ohne Schulden
reicht. Aber ich kann Ihnen sagen, dass
und der Staat kann sich ja verschulden,
by the way. Ist dafür ein gutes Beispiel. Wenn wir 30 Milliarden investieren würden in den sozialen Wohnungsbau, uns fehlen hunderttausende Sozialwohnungen, dann würden wir die Bauwirtschaft ankurbeln, ja, dann brauchen wir wieder weiter Fachkräfte, das stimmt, die können wir gut bezahlen.
Das Bauen für Sozialzwecke scheitert doch in Deutschland nicht am Geld. Das scheitert
doch
am Bauen.
Im Moment, ja.
In Berlin scheitert es am Bauen.
Nein, die Investitionen in den sozialen Wohnungsbau, die haben wir jetzt erkämpft, das ist 4 Milliarden, sind viel zu wenig. Es reicht einfach bei weitem nicht. Der Bedarf ist so hoch, wir würden wirklich die Wirtschaft mehr ankurbeln, die Bauwirtschaft stärken, wenn wir aus der öffentlichen Hand diese Gelder dafür nehmen und dafür sorgen, dass Menschen sicher wohnen können.
Nachhaltiges Wirtschaftswachstum wird aber nicht nur durch öffentliche Investitionen
gehen. Aber öffentliche Investitionen gegen private Investitionen. Den Streit habe ich mit Frau Reiche auch jede Woche. Und ich sage Ihnen, Sie brauchen öffentliche Investitionen, damit es auch private Investitionen geben kann. Das ist ganz einfach, VWL, das versteht jeder.
Bei der VWL würde ich einmal anhaken, weil Herr Winkel, wenn man sich das tatsächlich mal anschaut, welche Länder eigentlich eine Schuldenbremse haben und welche nicht, dann sind das sehr, sehr wenige. Also es ist wirklich ein deutscher Alleingang, kann man, glaube ich, sagen. Die Schweiz mal ausgenommen. Und vor allem die Länder, in denen die Wirtschaft in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen ist, die haben keine Schuldenbremse. Also man muss schon anerkennen, dass das ökonomisch gesehen ein Problem war, dass wir das nicht hinbekommen haben.
Die ganze Eurozone hat eine Schuldenbremse.
Naja, wegen der Deutschen. Das sind besondere Regeln.
Also das nennt sich
Stabilitätspakt. Aber schauen wir mal in die USA oder nach Kanada. Also es gibt Länder, die investieren massiv. Und ich glaube, wir können auch nicht die Realität des Rest der Welt einfach ignorieren. Also wir sehen China subventioniert in Höhen, die wir uns gar nicht ausdenken können. Die USA tun dasselbe. Also wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir dann nicht sozusagen mit so einer Schuldenbremse, über die sich die Welt teilweise wirklich lustig gemacht hat, dagegen ankämpfen. Und trotzdem, und jetzt kommt das große Aber, muss man anerkennen, dass die Schuldenbremse effektiv war in Zeiten, in denen es wirklich darum ging, die Staatsverschuldungsquote zu reduzieren. Da hat sie sehr gut gewirkt. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. Und deswegen ist eine Reform der Schuldenbremse wahrscheinlich das Sinnvollste, der man anerkennt, wie schaffen wir das, die richtigen Anreize für Politiker zu setzen. Ich finde es ja witzig, dass Sie das so sagen. Politiker können offenbar den sich nicht zurückhalten, wenn es darum geht, wofür sie Geld ausgeben.
Ist ja eine Erfahrung der letzten Jahre,
ja,
oder?
Aber sie stecken ja drin, sie könnten es ja ändern. Es wäre ja schön, wenn Politiker da...
Deswegen setze ich mich ja genau dafür ein.
Ist die Frage, braucht man dafür die Schuldenbremse, die an anderen Stellen eben wichtige Investitionen verhindert?
Also ich glaube, die Franzosen, um auf ein Eingangsbeispiel zurückzukommen, hätten sehr gerne eine Schuldenbremse in den 10er Jahren gehabt. Dann hätten sie nämlich vorher Reformen gemacht.
Ob die Franzosen auf der Straße das gerne gewollt hätten, weiß ich jetzt nicht so genau.
Aber am Ende des Tages ist doch die Frage, wie werden wir überhaupt wieder zukunftsfähig? Und wir dürfen eben nicht in diese Verschuldungsfalle hineinlaufen. Und ich glaube, die USA, die zahlen dieses Jahr über 1 Billion Dollar Zinsen.
Und der Wirtschaft geht's eigentlich ganz gut.
Sie verschulden sich halt immer weiter, weil sie die Leitwährung der Welt sind. Und die werden die Letzten sein, die keine Schulden mehr aufnehmen können. Da sind vorher die Deutschen pleite oder eben
allerdings
so kreditunfähig, wie schon einzelne Länder in der Eurozone schon mal waren.
Extrem gering im Verhältnis, im internationalen Vergleich. Wir sind auf Platz 72, was unsere Schuldenquote angeht. Also wir haben wirklich viele Probleme mit dem Haushalt, aber die Schuldenquote ist nicht.
Aber der Zins?
Wir sind weit weg von französischen
Verhältnissen. Der Zinsposten im Haushalt ist schon der zweitgrößte. Und
er ist größer geworden. Er ist größer geworden und gleichzeitig trotzdem diese Panikmache bringt jetzt überhaupt nichts.
Es ist keine Panikmache. Es ist einfach eine rationale Betrachtung. Wenn ich nur ein gewisses Einkommen habe, dann muss ich es ja irgendwie priorisieren und verteilen. Und das ist ja genau das Problem.
Das machen können wir ja trotzdem noch.
Politik ohne Schuldenbremse priorisiert schlecht beziehungsweise priorisiert gar nicht. Und das bräuchten wir eigentlich dringend. Übrigens, es gibt noch eine Sache, über die sich das Ausland noch mehr lustig macht als über die Schuldenbremse. Habe ich noch gar nicht gehört, dass sich über die Schuldenbremse lustig macht. Aber es macht sich auf jeden Fall über den fehlenden Reformwillen oder über die fehlende Reformfähigkeit der Deutschen lustig. Und da müssen wir dringend was dran ändern. Und es muss dieser Bundesregierung gelingen. Denn nochmal, ich mache immer wieder Werbung dafür, Bewusstsein für den demografischen Wandel, das wird in den 2030er Jahren dieses Land und diese Staatsfinanzen auf den Kopf stellen.
Sie sprechen so, als wären Sie nicht seit Jahrzehnten an der Regierung gewesen und hätten dagegen was tun können. Also die Reformen hätten ja kommen können. Es ist ja schön, dass Sie das jetzt entdecken. Aber es ist doch wahnwitzig, dass hier
Ich glaube in der Tat, dass wir viel zu lange keine Reformen gemacht haben. Denn seit Jahrzehnten bin ich ja nicht in der Regierung. Aber natürlich wurden in den letzten 10 Jahren, ich würde mal sagen seit 2009 eigentlich, Rente mit 67, eine sehr gute Entscheidung, keine Reform gemacht und wir brauchen dringend Reformen.
Ich würde daran erinnern wollen, was Ihre Vorgängerpartei, Frau Schlentner, sagte, als die Rente mit 67 kam. Das war der finale, totale Angriff auf den damaligen Sozialstaat und der Untergang desselben. Heute würde man sagen, das war gar nicht so doof, was Sie damals da gemacht haben.
Aber heute muss man sich vielleicht auch fragen, was ist gerade dringender? Müssen wir jetzt massiv investieren, um unsere Wirtschaft wieder wettbewerbsfähig zu machen im internationalen Vergleich? Oder müssen wir jetzt irgendwie an der Schuldenbremse herumdoktern? Also die Frage ist doch, was müssen wir jetzt priorisieren? Deshalb finde ich es spannend, dass Sie von Prioritäten sprechen. Ja. Und die Schuldenbremse, finde ich, ist da nicht auf der Liste.
Ja, wie gesagt, wir machen ja schon ohne Ende, nur es bringt bisher relativ wenig. Und deswegen bin ich vom ganzen Konzept noch nicht so wahnsinnig überzeugt. Und ich glaube, ein wirklicher Zwang zur Priorisierung ist eben nur da, wenn sich Politik nicht unbegrenzt auf Kosten der künftigen Generationen verschulden kann. Mein Vertrauen darin ist relativ gering und deswegen würde ich mich freuen, wenn man dazu gezwungen wird, Prioritäten zu setzen, statt auf Neuverschuldung zu setzen.
Reformfähigkeit ist das Stichwort, fürchte ich.
Sie sind damit ganz auf einer Linie, würde ich sagen, zwar auf einem anderen Feld, aber mit dem Ministerpräsidenten von Bayern, Markus Söder, der möchte nämlich auch nicht, dass sich andere Länder auf seine Kosten verschulden können. Und Nikolaus Plobe hat dazu seinen Aufschlag mitgebracht.
In der Hauptstadt der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt muss der Regierungschef bei unteren Instanzen darum betteln, Salz auf die Gehwege streuen zu dürfen, weil sich die Leute wie Knochen brechen. Aber was in Berlin typisch und lächerlich ist, das Durcheinander von Unterinstanzen, das funktioniert im Rest von Deutschland auch nicht viel besser. Die Hälfte der 16 Bundesländer hat weniger als 3 Millionen Einwohner. In China ist das eine Kleinstadt. Aber sie wollen alle mitreden, mitentscheiden. Dabei sind die meisten längst pleite und leben auf Kosten der 3 Bundesländer, die groß und stark genug sind. Bayern, Hessen, Baden-Württemberg. Alle wissen, die Kleinstaaterei ist komplett aus der Zeit gefallen. Sie bremst oder blockiert und sie ist sauteuer. Aber alle sagen, kann man nicht ändern. Das darf nicht wahr sein.
Herr Blome, ich finde ja, Kleinstaaterei ist eigentlich der richtige Begriff und die kann sich wirklich im Moment niemand leisten. Ich finde nur, Sie haben es irgendwie falsch herum hier argumentiert. Denn wer das gerade aufmacht, ist ja insbesondere Markus Söder und die Südländer, die Löwenallianz, wie sie sich genannt haben. Die meinen, man müsste jetzt einen Kampf der Bundesländer anzetteln, während wir eben sehen, in was für einer Weltlage, geopolitischen Weltlage wir uns befinden. Also das finde ich tatsächlich sehr kleinlich und auch überhaupt nicht passend.
Naja, viel größer als eine Staatsreform. In dem Zustand, welche Länder brauchen wir, welchen Staatsaufbau, welchen Föderalismus, kompliziertes Wort, wollen wir eigentlich haben? Oder haben wir ein bisschen viel davon inzwischen? Das wäre, glaube ich, eine Reform, die ist so groß, die kann sich durchaus dann mit geopolitischen Fragen messen. Also hier geht es ja nicht um die Frage, wer darf Salz auf welchen Gehweg streuen, obwohl die Berliner Regierung auch das noch schafft, Berliner Stadtregierung wohlgemerkt, Landesregierung, sondern es geht um die Frage, ob dieser föderale Aufbau Deutschlands, der hingeht zu sehr, sehr kleinen Staaten, die übrigens einwohnermäßig immer kleiner werden, der richtige ist, um in so einem globalpolitischen echten Gegenwind zu bestehen. Und die Antwort lautet nein. Die Reformfähigkeit des Landes ist von dieser Kleinstaaterei beschränkt oder bedroht und darum müsste man sie ändern.
Was auf jeden Fall ein Punkt ist, den Markus Söder hat, ist, dass er natürlich sagt, die Bayern finanzieren jedes Jahr 10 Milliarden in den Länderfinanzausgleich und geben das dann den Ländern, die wiederum höhere Sozial- und Transferleistungen ihren Bürger finanzieren. Und dass das natürlich in der Tat nicht sein kann, das kann ich voll und ganz verstehen. Man kann ja niemanden in Bayern erklären, oder in Hessen oder in Baden-Württemberg, dass er eine Sozialleistung, die in Berlin beispielsweise angeboten wird, nicht erhalten kann. Er dann aber trotzdem mehrere Milliarden pro Jahr in dieses Land über einen Transfermechanismus überweist. Das finde ich ist eine völlig berechtigte Kritik und insofern
naja,
muss man
wie
diese
gesagt,
Diskussion
ich finde es wirklich
kann.
Extrem fast schon peinlich, das so aufzumachen, denn es ist immer so, dass Länder in verschiedenen historischen Zeiten, auch da kann man ja mal zurückgehen, Bayern war nämlich nicht immer Einzahler. Da muss man ein bisschen weit zurückgeben, gebe ich zu, aber diese Dinge verändern sich. Und gerade verändern sie sich zum Beispiel auch. Und was passiert dann im Bundesrat? Ich war vergangene Woche da, dann sagen natürlich die Nordländer, ach ja, dann machen wir doch mal die Diskussion über die Strompreiszonen auf. Wir haben nämlich eigentlich einen sehr viel günstigeren Strompreis hier oben im Norden, weil wir uns frühzeitig um die Energiewende gekümmert haben und bezahlen die ganze Zeit mit für die Südländer. Also wenn man da anfängt und ins Klein-Klein reingeht und die einen Bundesländer haben die besseren
oder
Universitäten
zufällig
und
die Windräder, die im Osten stehen und der Strom, der dann nach Bayern geht, da bedankt sich Markus Söder dann auch nicht, dass die Windräder woanders stehen. Ich sag nur, Markus Söder fällt es immer ein, wenn Wahlkampf ist. Baden-Württemberg fällt es auch gerade ein, wenn gerade mal Wahlkampf ist, dass der Länderfinanzausgleich
ja, aber ich glaube, es geht wirklich
an der Ursache des Problems vorbei.
Die Bayern zahlen 10 Milliarden. Ich bin echt kein großer Bayern-Fan und schon gar kein Markus Söder-Fan. Aber die Bayern zahlen 10 Milliarden von 20 Milliarden in diesen Topf ein. Also sie von dem, was da rausgenommen wird, zahlen sie die Hälfte. Und das ist ein Ungleichgewicht,
bei
das im Laufe
Bayern
der
ginge es besser, wenn es alleine da stünde und das nicht tun würde. Das also es profitiert ja umgekehrt.
Aber wenn es 10 Milliarden Euro mehr hätte, dann schon.
Es ist eine Schieflage, die so auf Dauer nicht mehr funktioniert. Was sollen die am Ende zahlen? Alles? Das kann einfach nicht sein. Das kommt von ganz woanders her. Manche Länder sind übrigens schon seit 75 Jahren Empfänger, andere sind nur 70 Jahre Empfänger. Die Bayern haben irgendwann mal es geschafft, vom einen Lager ans andere zu wechseln. Aber das ist relativ selten. Irgendwas hat sich verfestigt bei den Nehmern. Und das ist jetzt gar kein Vorwurf in dem Sinne. Aber ich glaube, so kann es nicht weitergehen. Und tatsächlich müsste man doch fragen, haben die Zahlen, da etwas mehr zu sagen über das, was geschieht im Land, als die entnehmen?
Also ich glaube, die CSU hat es bisher sehr geschickt angestellt, ihre Interessen auf Bundesebene durchzusetzen in den vergangenen Jahrzehnten. Also man könnte das schon noch anführen, dass es ihnen sehr gut gelungen ist, auch wirtschaftliche Investitionen immer in Richtung Bayern oder in Richtung Süden zu lenken, immer und immer wieder. Auch jetzt passiert das wieder, wenn wir uns mal die Kraftwerkstrategie von Katharina Reiche zum Beispiel anschauen. Also es gibt schon eine Tendenz dafür, dass auch viele Gelder dann nach Bayern fließen. Und die Frage ist doch ganz klar, Bayern stünde ohne Deutschland und ohne den Bund nicht besser da, vor allem in der aktuellen geopolitischen Lage. Also es kann doch nicht sein Ernst sein, diese Debatte in dieser Zeit aufzumachen.
Also ich glaube, eine Debatte über den Länderfinanzausgleich werden wir führen. Und dass man über sowas diskutieren sollte, wie so eine Sozialleistungsobergrenze für Nehmerländer, das ist, glaube ich, eine Debatte, die man auch führen darf. Weil ich finde, das ist tatsächlich eine Sache, auf meiner Prioritätenliste steht nicht ganz oben. Deswegen habe ich die Debatte ja auch nicht angestoßen. Aber,
um nochmal zu erklären, warum es wirklich eine Scheindebatte ist. Also ich verstehe Ihren Anlauf über Berlin. Wobei das liegt, glaube ich, eher daran, dass Kai Wegner nicht an der Lage ist, bei dem Bezirk mal anzurufen, um da Streusalz zu besorgen. Anderes Thema, ja. Das hat eher was mit Unfähigkeit zu tun vom Krisenmanagement.
Das liegt an der Struktur dieser Stadt, die aber eben sich
ja, aber das liegt auch ein bisschen an Kai Wegner, muss man auch mal sagen.
Die ja reformieren will, die Struktur, das ist schon gut.
Kann er ja machen, aber er kann ja trotzdem im Bezirk mal anrufen. Auf jeden Fall, statt zu twittern, das ist peinlich. Aber auf jeden Fall geht das doch an der Ursache des Problems auch da wieder vorbei. Es ist gerade, wie gesagt, Wahlkampf in Baden-Württemberg. Ich war gerade da. Es schließen Werke von Bosch, Daimler, Porsche, die kriegen Subventionen und schließen trotzdem die Werke. Das heißt, wir erleben eine massive Deindustrialisierung. Auch der Südwesten, auch der Süden wird davon betroffen sein.
Ich weiß nicht, wann setzt sich denn die Linke gegen die Deindustrialisierung?
Wir sind eine Arbeiterpartei. Ich weiß, Sie sind schockiert, aber
Sie sind eine Partei, die von Antisemiten gewählt wird, vielleicht.
Ja, Sie müssen jetzt nicht, ich will erklären, warum das eine Scheindebatte ist. Tun Sie doch jetzt was. Tun Sie etwas gegen die Deindustrialisierung. Tun Sie etwas jetzt, um den Menschen Sicherheit zu geben, Standortsicherheit und Arbeitsplatzsicherheit. Das ist der Job, den gerade Herrn Hage hat in Baden-Württemberg und nicht diese Debatte zu führen über den Länderfinanzausgleich, der zu Recht einmal eingeführt wurde, um für diesen Ausgleich zu sorgen bundesweit, um eine Lanze für den Länderfinanzausgleich zu treffen.
Seit wann setzen Sie sich denn für die Industrien da schon? Das habe ich noch nie gehört.
Ich mache seit sehr vielen Jahren Industriepolitik, da haben Sie nicht so ganz aufgepasst, aber gerade.
Ich habe in der Industrie gearbeitet.
Genau, aber ich kann Ihnen das sagen, so was wir im Ruhrgebiet erlebt haben, was wir im Osten erlebt haben, das ist, was als nächstes passieren wird im Südwesten. Und die CDU tut wirklich gut daran, statt gegen irgendwelche anderen Debatten,
Scheindebatten
zu führen.
Ich glaube, man könnte ja theoretisch beide Diskussionen führen, Frau Schwertner, eine Industrialisierungs- oder Deindustrialisierungsdiskussion.
Hätten wir auch gerne geführt.
Ja, ob das wirklich da so stattfindet oder nicht. Und die andere Frage ist aber, und das fragt sich Baden-Württemberg, ja okay, dann brauchen wir jetzt aber mehr Geld für unsere eigene Standortpolitik. Das fließt jetzt aber nach Ostdeutschland oder nach Norddeutschland in den Finanzausgleich. Bei Baden-Württemberg ist es ja ähnlich, das ist auch massive Nettozahler. Und ich frage mich, meinetwegen auch hier zum Rauswerfen, was machen wir mit dem Länderfinanzausgleich, wenn der erste AfD-Ministerpräsident gewählt ist? Kriegt ihr das Geld dann auch?
Na, das ja, müssen natürlich. Sie die CDU fragen, weil die bringen am Ende die AfD in die
Macht. Nee, also ich habe es ja Sie gefragt. Ja? Ich habe es in die Runde gefragt. Wäre dann der Moment gekommen zu sagen, jetzt ist aber mal gut? Mhm.
Natürlich funktioniert der Länderfinanzausgleich unabhängig von der Partei, die an der Macht ist, auch selbstverständlich.
Und der geht ja auch viel an Menschen. Und man muss ja auch sagen, weil Sie das Thema aufmachen, dafür ist der Föderalismus auch mit geschaffen worden, dass wir da eine gute Machtverteilung haben. Insofern sollte man den vielleicht nicht gleich mit über Bord werfen, gerade wenn man darauf schaut. Jetzt hätte ich gerne eigentlich noch über Gurkenwasser als Alternative zu Salz in der Tausalz-Debatte gesprochen. Aber an dieser Stelle bedanke ich mich für diese lebhafte Diskussion. Vielen Dank, dass auch Sie dabei waren. Sie sehen an dieser Stelle nächste Woche Pina Atalay und wir sind in 14 Tagen dann wieder da. Vielen Dank.